Was für eine Einleitung in eine Predigt. Also wirklich herzallerliebst. Vielen, vielen Dank, liebe Kinder. Genau. Zu mir wurden ja schon mehr als genug Worte gesagt. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Bin immer wieder auch begeistert davon, wie verbunden man sich fühlt. Über Altersgrenzen, über Kulturgrenzen hinaus sehe ich hier in Gesichter, die ich noch nie gesehen habe. Und trotzdem singen wir mit dem gleichen Geist, dem gleichen Gott unsere Lieder. Das ist echt eine wunderschöne Sache. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, mein Dienst ist erst 7 Monate lang. Ich bin also alles andere als ein Veteran und jemand, der jetzt aus jahrzehntelanger Erfahrung sprechen kann. Aber vielleicht bringe ich ein bisschen was mit, was ein frischer Blick ist. Denn ich bin immer noch so ein bisschen unterwegs wie, ich sag gerne, so wie Alice im Wunderland. Die Geschichte von Alice im Wunderland ist ja so, sie folgt diesem Kaninchen irgendwann und das Kaninchen hüpft in ein Kaninchenloch und sie hüpft hinterher. Und dann entdeckt sie, dass in diesem Kaninchenloch eine ganze Welt sich versteckt. Und eine Kaninchenbauhöhle nach der anderen entfaltet ihr eine neue Welt. Und ich fühle mich, als wäre ich mitten im Kaninchenbau unterwegs und würde Dinge entdecken in der verfolgten Kirche, die ich so noch nie gesehen hatte. Seit 24 Jahren bin ich mit Jesus unterwegs. Mit 17 habe ich mich bekehrt. 12 Jahre habe ich als Pastor gedient. Die meiste Zeit im Jugendbereich, dann aber auch im Gesamtgemeindebereich. Ich habe Theologie studiert. Ich habe viel gepredigt. Aber dass mir ein so wichtiger Bereich wie die verfolgte Kirche, aber auch die Macht des Gebets, was ja heute Thema ist, dass mir das so verborgen war, das muss ich leider heute bekennen. Und ich muss staunen darüber, was ich noch zu lernen habe. Ich hatte so eine Art, ich hatte so eine Art Nikodemus-Moment. Nikodemus, dieser Lehrer in Israel, der kriegt ja von Jesus gesagt, hey, du bist Lehrer in Israel und du weißt es nicht. Ja, und so habe ich auch das Gefühl, dass Gott mir sagt, hey, du warst Lehrer in meinem Leib. Und über sowas Grundlegendes wie das Gebet hattest du so wenig Plan. Und ich denke auch nicht, dass ich ausgelernt habe. Dass ich jetzt die ganze Größe des Gebets jetzt euch entfalten kann in wenigen Minuten. Aber ich will euch meinen Zwischenstand präsentieren. Ja? Da, wo ich jetzt etwas Neues gelernt habe. Und ich hoffe, dass euch das als Gemeinde dient. Ich weiß, Open Doors war schon oft hier, darum werde ich jetzt nicht die ganze Entstehungsgeschichte erzählen. Aber ein bisschen will ich doch, falls doch Leute noch nicht viel von unserem Dienst wissen, ein bisschen will ich berichten, okay? Und die schon alles kennen, die dürfen gucken, ob ich auch die richtigen Sachen sage, okay? Und wenn was Falsches dabei ist, dann informiert ihr mich danach. Vor ziemlich genau 70 Jahren, im Jahr 1955, da war ein junger Bibelschüler namens Anne van der Bijl, heute genannt Bruder Andrew, auf der Bibelschule in London. Und er fand einen Flyer mit einer Einladung, nicht zu einer christlichen Jugendkonferenz, sondern zu einer sozialistischen, kommunistischen Jugendkonferenz in Warschau, Polen, hinter dem Eisernen Vorhang, der ja damals noch sehr, sehr dick war. Und er, wie das so manchmal ist, ja, da fand er diesen Flyer und fühlte eine Berufung innerlich und sagte, ich glaube, ich soll da hin. Und er ging hin und wurde nicht nur Zeuge von dem Kommunismus. Ja, hunderttausende Jugendliche, die, muss man ja sagen, sich dieser Gehirnwäsche des Kommunismus unterzogen haben. Das war das eine, was er bezeugen musste. Aber das andere, was ihn besonders erschrocken hat, war der Alltag der Christen in Polen. Wie sie wirklich schwere Konsequenzen zu tragen hatten, wenn sie ihren Glauben öffentlich auslebten. Und was ihn besonders bewegt hat, war, dass es so wenig Bibeln gab hinter dem Eisernen Vorhang. Und so begann er schon als junger Mann, erstmal ein paar einzelne Bibeln über den Eisernen Vorhang, hinter den Eisernen Vorhang nach Polen zu schmuggeln. Dann wurden es Kisten, dann wurden es Wagenladungen und irgendwann waren es Millionen von Bibeln, die er mit seinem großen Einsatz zu Christen brachte, die keinen Zugriff auf Gottes Wort hatten. Und wir haben das hier überall rumliegen und tun es manchmal schwer damit, das zu lesen, nicht wahr? Aber Christen in der Verfolgung, sie behandeln das wie reines Gold Und das muss eine große Freude gewesen sein, diesen Geschwistern Gottes Wort zu übergeben. In seiner Zeit in Polen, da wo er auf dieser Konferenz war, da war er in seiner persönlichen Bibellese und ein Vers fiel ihm ins Auge. Und auch das war ein Ruf Gottes für ihn. Und diesen Vers wollen wir uns mal genauer anschauen. Das ist Offenbarung 3, Vers 2. Viele von euch werden den vom Dienst von Open Doors schon kennen. Da steht, wache auf und stärke das Übrige, was im Begriff steht zu sterben. Wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Es ist ganz interessant, dass der Eugen diese Stelle aus dem Garten Gethsemane zitiert hat einleitend, wo Jesus ja den Jüngern sagt, wacht auf. Ja. Bruder Andrew, der hörte genau das Gleiche. Das ist ja eigentlich aus den 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung ein Vers. Und trotzdem dürfen wir das auch auf uns beziehen. Und der Apostel Johannes, der Schreiber der Offenbarung, der entfaltet in diesen wenigen Worten ganz kompakt ein ganzes Weltbild, eine Art und Weise, die Welt zu sehen und sie zu interpretieren. Und ich will uns da deswegen Wort für Wort mal mit hineinnehmen, okay? Der Vers fängt an mit Wache auf. Das impliziert, dass Jesus uns als Gemeinde zwar lebendig gemacht hat durch das, was er getan hat. Wir sind zu neuem Leben erwacht. Aber auch für einen lebenden Organismus ist es möglich, in einem Schlafmodus zu sein. Was ist das Merkmal vom Schlafen? Es ist, dass wir die Augen geschlossen haben und nicht mitbekommen, wie die Realität in unserer unmittelbaren Umgebung tatsächlich ist. Wir sollen aufwachen, die Augen öffnen für etwas, das vor sich geht. Und zwar, dass etwas Wertvolles, etwas Kostbares übrig geblieben ist und im Begriff steht zu sterben. Nicht etwas Großes, was gerade in Gefahr ist, sondern von etwas Großem, Wertvollen ist nur noch ein kleiner Teil übrig geblieben. Das ist der Wortlaut dieses Verses, ja? Und dieses Übrige, das, was nur noch glimmt, um es mit dem Propheten Jesaja zu sagen, das steht auch noch im Begriff zu sterben. Ihr Lieben, das Böse in dieser Welt, und das ist auch eine wichtige Botschaft, die Open Doors immer wieder zu bringen versucht. Das Böse in dieser Welt ist mächtig. Der Feind ist zwar besiegt, sein Kopf ist zertreten, aber er ist noch nicht in Ketten. Er windet sich noch und er geht noch umher wie ein brüllender Löwe. Er ist nicht der Löwe. Der wahre Löwe aus dem Stamm Juda, der ist ein anderer. Aber wie ein Löwe zieht er umher und versucht zu verschlingen, was zu verschlingen ist. Und er ist erfolgreich dabei. Er ist klug dabei, er ist strategisch dabei. Und leider spürt die Gemeinde Jesu an viel zu vielen Stellen in dieser Welt, wie mächtig er ist. Wer ist der Fürst dieser Welt? Unsere Kinder würden jetzt sagen, Jesus ist der Fürst dieser Welt. Ja? Und sie haben in gewisser Hinsicht recht. Jesus ist der Herr dieser Welt. Er ist der Schöpfer und er ist der Anfang und das Ende. Aber in dieser Heilszeit, in der wir sind, da gehört die Reiche dieser Welt gehören noch jemand anderem. Das ist der Satan. Nur als kurzen Beleg. In Matthäus 4, da wird Jesus versucht. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich. Ja? 40 Tage fastet Jesus und geht in die Wüste. Und in dieser Zeit begegnet ihm der Fürst dieser Welt mit 3 Versuchungen. Wir gehen jetzt nicht auf alle 3 ein, nur auf die letzte. Was ist die letzte? Der Satan führt den Teufel, führt Jesus auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und sagt, das will ich dir alles geben. Jetzt sofort werde ich es dir geben, wenn du dich vor mir niederbeugst. Jesus besteht diese Versuchung, aber der Punkt ist der, es wäre keine echte Versuchung, wenn diese Reiche nicht wirklich ihm gehören würden. Versteht ihr? Der Teufel weiß, dass er es mit Jesus Christus persönlich zu tun hat. Er kann ihn nicht veräppeln. Ja? Er bietet ihm nicht an etwas an, was er gar nicht geben kann, sondern sie gehören tatsächlich ihm. Darum ist es eine echte Versuchung. Und darum ist es die dritte und die größte Versuchung. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Diese Welt gehört noch ihm. Und er ist mächtig am Werk. Ich kann das nicht nur biblisch belegen, auch mit Zahlen können wir das belegen. Der Irak. Vor 10, 15 Jahren gab es im Irak noch 2 Millionen Christen. Über 2 Millionen Christen. Ich bin so erschrocken, als ich die Zahl gehört habe. 2 Millionen ist vielleicht für eine die Dimension eines Landes nicht allzu viel. Ja? Aber immerhin 2 Millionen von unseren Geschwistern im Irak. Wie viele sind davon heute noch übrig? 150.000. Tendenz sinkend. Nicht einmal 10%. Mehr als dezimiert ist die Zahl unserer Geschwister im Irak. Versteht ihr, dass Johannes hier sagt, das Übrige, das, was übrig ist und weiter im Begriff steht zu sterben, dafür müssen wir aufwachen. 380 Millionen Menschen weltweit leben in Verfolgungssituationen. Und damit meine ich jetzt nicht Verfolgungssituationen, wie ich Verfolgung in der Schule erlebt habe, als ich Christ geworden bin und Leute mich dafür ausgelacht haben. Das ist nicht mit diesen 380 Millionen gemeint. Sondern Leute, die wirklich echte, harte Konsequenzen dafür zu fürchten haben, die ihren Beruf verlieren, die ihr Zuhause verlieren, die ihr Familie verlieren, die ihr Leben verlieren, weil sie Christus nachfolgen. 380 Millionen. Nie in der Geschichte der Menschheit waren es so viel wie heute. Und dafür sollen wir aufwachen, die Augen öffnen, etwas tun. Was sollen wir tun? Entschuldigung. Damit wir dafür aufwachen, damit wir einen Blick dafür entwickeln, dafür bringt Open Doors jedes Jahr den Weltverfolgungsindex heraus. Ja. 50 Länder, in denen die Verfolgung aktuell am stärksten ist. Und das ist eine hochwissenschaftliche Methode. Ich habe das selber geprüft, wie das funktioniert, wie die Umfragen gemacht werden. Und es ist ein sehr, sehr gutes Team, weswegen der WVI auch heute von säkularen Medien ja inzwischen sehr anerkannt wird. Ja. 50 Länder, auf Platz 1 seit vielen Jahren das Land, aus dem meine Mutter stammt, Nordkorea. Das wurde nur 2022 mal von Afghanistan abgelöst. Aber Länder, in denen wirklich, wenn auch nur der Verdacht besteht, dass du Christ sein könntest, dann kommst du ins Gefängnis oder wirst umgebracht. Ganz, 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 ganz üble Situation. Genau. Was sollen wir tun? Wie sieht dieses Stärken aus? Das ist jetzt die Frage. Wenn Johannes sagt, stärke das Übrige, was im Begriff steht, zu sterben, was heißt das konkret? Der Hebräerbrief sagt sogar, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis. Und an die Misshandelten, als wär's euer eigener Körper. Und die Frage natürlich ist, auch wenn das ein sehr starker Vers ist, ist das alles? Sollen wir nur einfach nur an sie denken? Die Antwort von Open Doors, die Antwort von Bruder Andrew ist, wir sollen beten. Ich bin sehr dankbar, dass ihr gerade gespendet habt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Open Doors ist kein Spendenwerk. Die verfolgte Kirche braucht nicht primär unser Geld. Und wenn ihr es nicht mit Freude gebt, dann nehmt es gerne auch wieder aus dem Beutel heraus. Ist sehr in Ordnung für mich. Denn das ist nicht der Punkt von Open Doors. Wir sind kein Spendenwerk. Und ich bin so froh, dass ich nicht mit so einem Beutelchen rumlaufen muss, um Geld zu sammeln. Es gibt etwas viel Wirksameres als das Geld. Und das ist das Gebet. Open Doors ist eine Gebetsbewegung. Ein Gebetswerk sind wir. Und wenn du jetzt denkst, so wie ich vor wenigen Monaten noch, vielleicht vor einem knappen Jahr, habe ich gedacht, wirklich? Ist das Geld nicht doch wirkungsvoller? Wenn ich jetzt 1 Million Euro hätte, dann könnte sie Open Doors spenden und ein Gebet sprechen könnte von Herzen. Was wäre wirkungsvoller? Sicherlich nicht die 1 Million Euro, oder? Unsere Antwort ist nein. Es ist das Gebet. Wie kann ich das behaupten? Und darum wollen wir uns jetzt mit diesem Thema mal auseinandersetzen, ja? Was ist eigentlich das Gebet? Und das ist das Fantastische. Es ist etwas unglaublich Komplexes. Aber eigentlich kann man es auch ganz einfach sagen. Das Gebet ist das Gespräch mit Gott. Wir haben die Möglichkeit, mit akustischen Signalen oder selbst nur mit unseren Gedanken ein Portal zu öffnen in eine andere, unseren Augen verborgene Welt. Und dort werden wir gehört, nicht von irgendeinem Medium, das dann versuchen muss, diese Worte von uns einer Gottheit zu übersetzen und zu präsentieren. Nein, der Allerhöchste, er hört uns ganz persönlich zu. Und zwar nicht in irgendeiner Arroganz von oben herab, weil er so viel mächtiger und schlauer ist als wir. Nein, kostbar sind ihm unsere Gebete. Er spitzt seine Ohren, als wäre es das Einzige, was es zu hören gibt. Die Offenbarung sagt uns an einer Stelle, unsere Gebete sind wie ein Wohlgeruch für ihn, wie ein Räucheraltar, den Wohlgeruch in seinen Raum erfüllt. Aber das Gebet steht trotzdem für mich in einer Spannung. Warum ich lange Zeit und vielleicht heute auch noch manchmal bete, als hätte ich eine Handbremse angezogen. Und ich beschreibe euch mal die Spannung, und ihr kennt sie bestimmt. Warum soll ich überhaupt beten, wenn Gott doch sowieso alles schon weiß? Er ist doch allwissend. Das ist eines seiner Attribute. Er weiß alles. Warum muss ich ihm sagen, dass mein Vater gerade krank ist? Habe ich meinen Vater lieber als er? Nein. Er ist nicht nur allwissend und allmächtig, er ist auch allliebend. Er liebt meinen Papa viel, viel mehr, als ich ihn je lieben könnte. Und er weiß, wie es ihm geht, viel besser, als ich es tun könnte. Warum muss ich ihm dann noch sagen, bitte hilf meinem Papa? Das ist die eine Seite der Spannung. Auf der anderen Seite steht, dass Gottes Wort uns ganz eindeutig quasi den Befehl, den Imperativ gibt, zu beten und große Versprechungen macht, wie wirksam das Gebet ist. Schaut mal. Alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Jesus selbst sagt das. Alles. Nicht manches. Nicht so, ja, die Dinge, die ihr wirklich in meinem Willen bittet. Alles, was ihr betet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Johannes 14. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Und als wird er sagen, na, ich weiß schon, dass ihr das nicht ganz glaubt, darum sage ich es jetzt nochmal mit den gleichen Worten. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist die Spannung. Einerseits liebt Gott jeden und weiß alles schon und trotzdem sagt Gott, ich will, dass du betest. Wie kann man das verstehen? Und es gibt ja viele, viele Spannungen im christlichen Glauben. Ja, viele Spannungen. Im christlichen Glauben ist 3 gleich 1. Jesus ist Mensch und Gott gleichzeitig. Das sind Spannungen. Und wie in allen Spannungen gilt es auch bei dieser Gebetsspannung, man darf nicht in eine Richtung ungesund auflösen. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich soll halt, eigentlich Gebet bringt mein Gebet nichts. Versteht ihr? Wenn ich in diese Richtung auflöse und sage, Gott weiß alles, darum muss ich eigentlich gar nicht beten. Mein Gebet ist eigentlich nur dazu da, dass mein Willen sich an Gottes Willen angleicht und ich seine Entscheidungen besser ertragen kann. Dann wäre das, was Bruder Andrew in einem seiner Bücher als einen fatalistischen Christen bezeichnet. Jemand, der die Hände in den Schoß legt und sagt, es passiert sowieso so, wie es passiert. Ich kann nicht viel dran ändern. Und wer so ein Fatalist ist, der wird auch, das sage ich euch aus eigener Erfahrung, der wird weniger beten. Der wird weniger kraftvoll beten, weniger hoffnungsvoll beten. Wenn ich in die andere Richtung auflöse und sage, ey, wenn ich bete, dann läuft's, dann überschätze ich mich selbst. Mein Gebet ist es letztendlich nicht, sondern der mein Gebet hört. Ich kann mich nie vor jemanden stellen und sagen, so, jetzt beten wir und dann bist du geheilt. Weil von mir keine Macht ausgeht. Steht ihr, wie lässt sich diese Spannung halten, ohne sie in die eine oder andere Richtung aufzulösen? Wie lässt es sich ein bisschen verstehen? Und das, sage ich, ist jetzt mein Zwischenstand. Nach 24 Jahren Jesus-Nachfolge. Und ich hoffe, dass das vielleicht dem einen oder anderen weiterhilft. Ich glaube, Gottes Willen hat mindestens 2 unterschiedliche Aspekte. Es gibt den sogenannten unbedingten Willen Gottes. Der unbedingte Wille Gottes, das ist ein Aspekt seines Willens. Das sind Dinge, die werden geschehen, egal was irgendjemand betet, werden sie geschehen, weil Gott es will. Zum Beispiel. Alles, was mit seiner Heilsgeschichte zu tun hat. Es kommt der Tag, egal was ich bete, egal ob ich bete, dass dieser Tag nicht kommt. Es kommt der Tag, da wird Christus wiederkommen. Der Sohn des Menschen wird ein zweites Mal auf die Welt kommen. Als Retter und Richter. Dieser Tag kommt, egal was ich will. Das ist der unbedingte Wille Gottes. Es gibt aber auch einen Aspekt, den nennt sich der bedingte Wille Gottes. Der von etwas abhängige Wille Gottes. Und ich weiß, dass das schon ein bisschen ketzerisch klingt, aber bleibt bei mir. In 1. Timotheus 2, da lesen wir einen bekannten Vers, der geht: Der Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Nicht wahr? Ihr kennt diesen Vers. Da steht explizit: Gott will etwas, und zwar, dass alle Menschen gerettet werden. Der Allmächtige will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber werden alle gerettet? Ist das die Realität? Nein. So schön das wäre und so einfach, dass manches machen würde. Nein. Wer an seinen Namen glaubt, wer ihn anerkennt als den Weg, die Wahrheit und das Leben, wer seinen Namen anruft, der wird gerettet. Und wer nicht, auf den wartet das Gericht und die Verdammnis. Das ist auch eine Wahrheit, eine wichtige Wahrheit des Evangeliums. Das heißt, es gibt einen unbedingten und einen bedingten Willen Gottes. Und ich glaube, es ist, als würde Gott einen Teil der Wirklichkeit dieser Welt, einen Teil der Realität von seiner Macht abschneiden und in die Hände seiner Kinder übergeben und sagen: Manches ist davon abhängig, wie ihr lebt, wie ihr wirkt und wie ihr betet. Manches werde ich erst dann, obwohl ich es will, in Realität bringen, wenn ihr darum betet, wenn ihr dafür wirkt. Und ich glaube, darum nennt uns Gottes Wort an so vielen Stellen Könige und Priester. Wir werden Könige und Priester genannt, was große Titel sind. Titel, die nur überlaufen von Verantwortung und Wirkungs. Ein König, der keine Wirkungsgewalt hat, ist kein König. Ein Priester, der keine Wirkungsgewalt hat, ist kein Priester. Wir sind keine Spieler am Spielfeldrand, die einfach nur auf der Ersatzbank sitzen und hoffen, dass wir gewinnen, aber eigentlich nichts machen können außer zuschauen. Nein, Gott stellt uns auf das Spielfeld selbst und sagt: Manches bringe ich erst dann in Realität, wenn du wirkst und wenn du betest. Ein König, er wirkt durch seine Hände, er bringt Struktur in die Welt um sich herum, er ordnet. Schon im Garten Eden waren ja Adam und Eva als Könige und Priester eingesetzt. Sie sollten strukturieren, sie sollten benennen, Ordnung schaffen. Das war der königliche Dienst. In der Horizontale, versteht ihr? In der Vertikale ist der priesterliche Dienst. Und ein Priester, was ist sein Metier? Seit der Stiftshütte an, über die Zeit des Tempels hinweg, bis heute, ein Priester setzt sich stellvertretend ein. Vor dem Allerhöchsten, für andere. Er sagt: Herr, erbarme dich. Herr, vergib. Herr, rette. Das ist priesterlicher Dienst. Und das ist eine Identität, die Gott uns zuspricht in seinem Wort, die wir von Anbeginn der Zeit haben und besonders in der Identität, die uns durch das Kreuz von Golgatha, durch Christus gegeben wurde. Diese wurde erneuert. Seither ist diese Berufung zur Priesterschaft, zum Königtum in uns nochmal lebendiger geworden. Open Doors betet, so entdecke ich das jetzt in den letzten 7 Monaten, betet, als hätte es einen Effekt. Und ich muss bekennen, dass mir das neu ist. Das ist nicht schlimm. 24 Jahre habe ich gebetet, um meinen Willen an seinen Willen anzugleichen, um mein Leid stärker ertragen zu können. Und muss jetzt feststellen, ich darf beten mit Effekt, beten mit Macht, beten in dem Vertrauen, dass Gott es hört, dass es gerne hört und seinen Arm in Bewegung setzt. Ich weiß, dass es weitere Spannung aufmacht, ihr Lieben. Und ich will niemandem hier sagen, was dir passiert ist, die Krankheit, an der der und der leidet, die wäre schon lange geheilt, wenn du gebetet hättest. Das will ich nicht sagen. Das wäre ganz, ganz übel. Aber gleichzeitig will ich auch sagen, dein Gebet bewirkt wirklich etwas. Bete mit Hoffnung, bete mit Macht. Und du wirst sehen, dass sich dein Gebetsleben und deine Realität verändert. Ich durfte das erleben. Und das ist die Schönheit der verfolgten Kirche. Sie macht die Auswirkungen von Gebet greifbar. Anfang dieses Jahres, erst 3 Wochen war ich da im Dienst, da hat man mich einfach ins kalte Wasser geschmissen und mich in ein Land geschickt, in dem Verfolgung tatsächlich sehr stark ist. Äthiopien. Es ist am Horn von Afrika, in der südlichen sogenannten Subsahara-Region Afrikas. Und Äthiopien ist auf dem Platz 33 auf dem Weltverfolgungsindex. 130 Millionen Einwohner und 60% davon, fast 80 Millionen, sind auf dem Papier zumindest Christen. Und die Hauptreligion ist auch der christliche Glaube. Aber traurige Realität dort ist, dass fehlgeleitete religiöse Menschen meist auf orthodoxer Orientierung, dass sie sich als sehr üble Verfolger entpuppen. Die stärkste Verfolgung, die passiert allerdings, wie so häufig leider, durch Muslime, durch den Islam. Wir landeten als kleine Reisegruppe, 6 Personen waren wir, landeten wir in der Hauptstadt Addis Abeba und sind dann in so kleinen Geländewagen über die staubigen Straßen von der Hauptstadt immer weiter nach Süden gefahren. Konnten nicht sehr schnell, weil die Straßen nicht gut ausgebaut sind. Und wir haben Projekte besichtigt, die von Open Doors unterstützt werden. Wir haben ja Traumazentren, wir haben Brunnenprojekte, wir haben alles Mögliche auch, um sowohl humanitär zu wirken, als auch unseren Geschwistern tatsächlich unter die Arme zu greifen. Und das ist in der Mitte das Bild, das ist eine Schule zum Beispiel. Rechts das Bild, wo die Frauen da sitzen auf den Kisten, das ist ein Brunnen, der von Open Doors da finanziert wird. Dass die Christen, das ist eine Schule, auch einen Brunnen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen werden, damit das Evangelium bekannt werden, gemacht werden kann. Leute kommen dahin, um ihr Wasser zu holen und hoffentlich holen sie nicht nur physisches Wasser, sondern auch das Wasser des Lebens. Aber unser eigentliches Ziel war es, tatsächlich unsere Geschwister zu treffen, ihre Geschichten zu hören, mit ihnen zu beten, zu hören, was Christus durch sie und in ihnen tut. Und eine dieser, genau, hier ist ein Bild, wie wir mit ihnen beten. Aber eine dieser Schwestern, die hat mich besonders berührt. Und tatsächlich ist es bis heute so, immer wenn ich kurz vor einem Vortrag bin, dann hole ich mir das Gesicht von Schwester Asta nochmal auf den Schirm und sage, ja, ich habe einen doppelten Auftrag. Ich stehe für Christus und sein Evangelium gleich auf der Bühne, aber auch in Gedanken an diese unglaublich wertvolle und ganz tolle kleine Schwester. Klein, weil sie so klein ist. Sie ist nur 1,45 groß. Und darum hat sie mich von Anfang an auch an meine Mama erinnert. Die ist nämlich auch so klein. Habe ich sofort lieb gehabt. Aber sie hat uns ihre Geschichte erzählt und ich will einen Teil ihrer Geschichte mit euch teilen. Und nicht, weil ich so gerne üble Geschichten erzähle, sondern weil das mit unserer Aufgabe ist. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen den Schmerz manchmal spüren, damit der Leib gesund ist. Schwester Asta ist in einem streng muslimischen Background, in einer streng muslimischen Familie groß geworden. Sie war dann aber mit einer Krankheit angesteckt worden, die sie auch gesellschaftlich sehr stark ins Abseits getrieben hatte und war sehr verzweifelt. Auch die Familie wollte dann nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und dann kam aus dem Nachbarort, wo eine christliche Gemeinde war, da kam der Prediger. Und er betete mit ihr. Und ich weiß nicht, wie deine Theologie ist von Heilung, aber Fakt ist, dieser Mann betete mit ihr und sie sagt, sie wurde geheilt. Sie war überwältigt davon, gab ihr Leben Jesus, trat dieser Gemeinde im Nachbarort bei. Dort lernte sie einen feinen, gläubigen jungen Mann kennen, sie heirateten und diese Schwester kann gar nicht lesen. Sie ging nicht auf die Bibelschule und ließ sich dann aussenden oder so. Nein, der Heilige Geist kam ihr in ihr Leben und begann umzugestalten, seine Werte in ihre Seele zu bringen. Und sie und ihr Mann, sie hatten es dann auf dem Herzen, Gemeinde zu gründen, rauszugehen und zu erzählen, was Jesus getan hatte in ihrem Leben und anderen Menschen Jesus zu bringen. Und sie gingen in einen Ort, in dem keine anderen Christen sind und keine andere Gemeinde war. Und da begann die Verfolgung erst richtig. Sie war als junge Frau dann schwanger mit dem ersten Kind. Und sie sagte, und das war ein Teil, da flossen ihr und uns auch die Tränen, sagte, ihr Bauch war schon ganz dick. Und und eines Nachts bekam sie aber fürchterliche Schmerzen. Und sie hatte so große Angst um ihr Baby. Es war aber kein christlicher Arzt in der Nähe. Denn Christen durften eigentlich nicht zu muslimischen Ärzten. Sie ging aber trotzdem in der Nacht dann zu dem muslimischen Arzt und er nahm sie auch tatsächlich auf, untersuchte sie und sagte dann es war ein kaltes Lächeln, blickte sie mit einem kalten Lächeln an und sagte ihr, dein Kind ist tot. Das waren wir. Wir haben dafür gebetet, dass dein Kind stirbt. Und wir werden das weiter tun, bis du von hier verschwindest und aufhörst, über Jesus zu reden. Versteht ihr, warum der Apostel Johannes uns sagt, wach auf, mach die Augen auf, dass Böses in dieser Welt ist? Das ist ein Arzt gewesen, der sich der Gesundheit von Menschen eigentlich verschrieben hat. Und einer jungen Frau, die gerade noch das tote Kind in ihrem Bauch hat, sagt er, das waren wir. Und benutzt es als Druckmittel, um sie zu erpressen, aufhören, die Gemeinde zu bauen in seinem Ort. Was sagt Schwester Asta darauf? Sie sagt, nein, wir gehen nicht weg. Und wir führen das Gespräch mit ihr und wir leiden mit ihr mit und fragen Asta, warum gehst du denn nicht einfach nach Addis in die Hauptstadt? Da haben wir unser Traumazentrum, da kann dir geholfen werden, da ist auch die Verfolgung nicht so stark. Ja, in der Hauptstadt, da sind sogar Kirchen, das ist da nicht so schlimm für dich. Warum bleibst du denn hier? Und diese kleine Frau, sie sagt, wer erzählt diesen Leuten dann noch von Jesus? Wer? Klein von Gestalt war sie, aber innerlich, im Evangelium, ein Gigant. So stark, so entschlossen, so mutig. Und die Botschaft, die wir von Open Doors für euch haben, ist nicht, schau mal, sei so wie sie, reiß dich zusammen. Ja? Sie hat viel größere Probleme. Darum sollte Jesus Nachfolge für dich ja kein Problem sein. Das ist nicht unsere Botschaft. Die Botschaft, die wir von Open Doors haben, ist, die gleiche Kraft, der gleiche Geist, der diese kleine Frau zu einer Gigantin werden lässt, der gleiche Geist wohnt in dir. Und er wird seine Kraft entfalten mit den Problemen, mit denen du gerade zu kämpfen hast. Auch den glimmenden Docht in deinem Leben wird er nicht erlöschen lassen. Für Schwester Asta bewirkt der Heilige Geist in ihrem Leben, dass sie eine Gemeindegründerin ist. Für dich wird diese Auswirkung eine andere sein. Vielleicht wirst du auch Gemeindegründer, so wie Eugen einer ist hier, ja, und mit Fabian und ja. Aber auf jeden Fall sollte die Auswirkung des Geistes Gottes in deinem Leben sein, dass du dir die Identität eines Königs, einer Königin und einer Priesterin, eines Priesters auf den Schirm holst und das auslebst. Bete, als hätte es einen Effekt. Bete für Geschwister wie Schwester Asta, dass Gott sie mit Freude erfüllt inmitten der Verfolgung. Dass Gott ihnen die Kraft schenkt zur Treue. Dass Gott sie auch an Leib und Seele erhält. Wir sind ein Leib mit dieser Schwester. Spüren wir ihren Schmerz und teilen die Last mit ihr, indem wir für sie beten. Das ist die Frage von Open Doors. Und damit wir das gut können, bringen wir eine ganze Menge Sachen raus. Und ihr habt die Gebetsmagazine auf euren Sitzen gehabt. Da ist hinten drauf so eine Karte. Ah, genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr das monatliche Magazin, wir sind kein Umsatzunternehmen, das kostet keinen Cent, ihr könnt es einfach bestellen. Und wenn ihr das in der Mitte aufmacht, dann findet ihr das, was eigentlich für mich am wertvollsten im Magazin ist. Das ist der Gebetskalender. Für jeden Tag ein kurzes Anliegen, das dir dabei helfen soll, für die verfolgten Geschwister zu beten. Okay? Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir die Karte gleich ausgefüllt. Die Telefonnummer brauche ich übrigens nicht, nur die Adresse. Könnt ihr mir dann am Büchertisch geben und ihr bekommt dann ab nächsten Monat Material, was euch informiert, was das Anliegen in eurem Kopf auch am Leben hält und euch täglich darin unterstützt, für unsere Geschwister zu beten. Vielen Dank für euer Zuhören. Amen.